Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Wir Menschen, wir sind begrenzte Wesen, begrenzt an Geduld, begrenzt an Liebe und begrenzt an Vergebungsbereitschaft. Vor allem, wenn es darum geht, uns selbst zu vergeben. Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben, fragen sich, wie kann ich je wieder in den Spiegel blicken? Wie kann ich mit der Schuld leben? Wie kann ich mich je wieder draußen blicken lassen unter den Menschen? Mein heutiger Gast in unserer losen Reihe Lebenslinien, Pedro Holzhey, hat schwerste Schuld auf sich geladen. Heute sagt er, mit Gottes Hilfe gelingt es jeden Tag aufs Neue, dass der schwere Lebensrucksack tragbar wird. Pedro Holzhey hat am Tiefpunkt seines Lebens eine schreckliche Tat begangen, die ihn alles gekostet hat. Alles, was er eigentlich festhalten wollte, hat er verloren. Als er am tiefsten gefallen war, ist ihm im Gefängnis der barmherzige Gott begegnet. Denn die Ehe war zerrüttet, ein heftiger Streit mit seiner Frau. Und dann kam ein Moment, der alles zerschlagen hat, was sich der damalige Oberleutnant Pedro Holzhey aufgebaut hatte. Die Richter, die entschieden hinterher auf Mord, und dafür gab es lebenslänglich Gefängnis. Konkret hieß das für ihn 15 Jahre hinter Gitter. Im Oktober 2016 wurde er entlassen. Welchen Weg Gott dort im Gefängnis mit ihm gegangen ist, darüber sprechen wir jetzt in der nächsten Stunde in den Lebenslinien. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Pedro Holzhey. Guten Morgen.
Ja, hallo, liebe Frau Böhler. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Holzhey, Gott hat sich erfahrbar machen lassen. Er hat sich Ihnen gezeigt. Heute engagieren Sie sich als Geschäftsführer der straffälligen Hilfe Set Free Network e.V. Da waren Sie auch schon sehr oft auch bei uns auf Sendung. Und Sie tun auch diese Arbeit, so sagen Sie, weil Sie in Dankbarkeit weitergeben möchten, was Sie in 15 Jahren im Gefängnis, in der Gefängnisarbeit, so nennen Sie es auch, erfahren durften, nämlich die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Warum?
Also die lange Zeit, es ist ein Drittel meines Lebens ungefähr, das ich dann im Gefängnis verbringen musste. Die lange Zeit hat natürlich auch aus vielerlei Gründen zu einem vollkommenen Umdenken geführt. Und was für mich besonders relevant wurde, war eben das, wie Sie das genannt haben, das Weitergeben von etwas Gutem, was man erfahren hat, an andere. Ich war vorher nicht so ausgerichtet. Vorher war ich sehr viel selbstbezogener und habe im Prinzip auf meine Familie und auf mich geachtet und auch so auf die engste Umgebung. Aber ich hatte überhaupt nicht in mir etwas für die Gemeinschaft zu tun oder ja, ich sag mal, im weitesten Sinne bewusst Gutes zu tun. Das war so Teil des Lebens, aber keine Absicht. Und mittlerweile ist es eben diese Intention, etwas weiterzugeben und Multiplikator für etwas Gutes sein zu dürfen, ist grundlegende Motivation für mein Leben heute.
Jetzt fragt sich natürlich jeder, ja, wie haben Sie denn die Barmherzigkeit Gottes kennengelernt? Weil das ist auch so ein großes Wort, die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Aber vielleicht erzählen Sie erst mal so ein Stück weit, wie Sie das jetzt sagen würden, weil Sie sind ja nicht in einem christlichen Kontext aufgewachsen.
Ja, also ich habe, wenn wir bei Ihrer Frage anfangen, wie habe ich die Barmherzigkeit Gottes erfahren? Ich habe sie weder gesucht, ich habe also weder Gott gesucht noch Barmherzigkeit gesucht. Ich habe einen Lebenseinbruch erlebt, an dem eben von einer, ja, fast von einer Stunde auf die andere kein Stein mehr auf dem anderen blieb, weil ich im Prinzip alles kaputt gemacht hatte, wie Sie das vorher gesagt haben, was irgendwie wichtig und bedeutsam in meinem Leben war. Und da ist nichts mehr geblieben, also kein Kontakt, das Gefühl, keine Ehre mehr zu haben, keine Würde, keinen Lebenswert mehr, keinen Sinn mehr für das Dasein. Also vollkommene Leere und ja, ich würde man sagen, so weit unten angekommen, wie es tiefer gar nicht geht. Und da war einfach nichts mehr. Also da war eine Zelle um mich herum und in der Zelle war so, ja, war ich als Körper und das war's. Und also heute glaube ich schon in der Rückschau, dass ich insgeheim noch irgendwie die Sehnsucht oder die stille Hoffnung hatte, dass es noch irgendwas geben möge oder irgendwen oder dass irgendwas passieren möge, dass das nochmal irgendetwas irgendwie gut wird. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich auf die Suche nach Gott gemacht habe. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe angefangen zu reden. Ich war früher ein Mensch, der sich eher weniger mitgeteilt hat. Und vor allen Dingen, was Privates oder Persönliches anbetraf, das habe ich mit überhaupt niemandem geteilt. Und da habe ich angefangen, in der leeren Zelle zu reden und mir alles von der Seele zu reden, an Trauer, an Verzweiflung, an Bitten. Aber ich hätte jetzt gar nicht sagen können, dass ich das bewusst mache oder dass ich zu irgendjemandem spreche. Aber ich habe einfach angefangen, mich zu öffnen und alles so auszuschütten, was in mir war.
Sie sind Jahrgang 57, Sie sind in Stuttgart geboren, Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Sie sagen auch, Sie sind ähnlich aufgewachsen wie ein Einzelkind. Wie würden Sie denn heute jetzt so, wenn Sie jetzt auf Ihre Kindheit blicken, wie würden Sie sie beschreiben?
Also rückblickend, ich hatte eine sehr ärmliche Kindheit, wobei mich das als Kind gar nicht so gestört hat. Das habe ich erst später gemerkt, dass ich zu den weniger Privilegierten gehöre. Relativ belastet durch den Streit meiner Eltern, die also aus heutiger Sicht heraus noch nie zueinander gepasst hatten und ja vom ersten Tag an eigentlich ein Riesenproblem mit sich selbst und irgendwann dann auch mit mir hatten. Also eine Kindheit voller Spannungen und Eltern, die immer so kurz vor der Scheidung waren.
Und dann doch haben Sie schon ganz schön was aus Ihrem Leben gemacht. Sie haben studiert und dann haben Sie eine Laufbahn eingeschlagen bei der Bundeswehr, sind Oberleutnant geworden. Also Ehrgeiz war und ist auch heute ja noch in Ihnen.
Also ich habe schon früh von meinen Eltern auch mitbekommen, die Bitte oder die Anregung, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und aus dem, was in mich gelegt ist an Angaben oder wie man das nennen will, selbst etwas zu machen. Also nicht zu warten, dass irgendjemand kommt und was mit mir macht, sondern nimm dein Leben, dein Schicksal in die Hand, gestalte, was du gestalten kannst und bring zur Wirkung, was in dir ist. Das ist mir schon so gesagt worden und das hat bis heute angehalten. Ich habe dann eben studiert bei der Bundeswehr, bin am Schluss meiner Laufbahn, also kurz vor der Tat, bin ich Oberstleutnant der Reserve gewesen und Diplom-Ingenieur. Und insofern bin ich gut in der Mitte der Gesellschaft angekommen, hatte mich gut situiert. Wir konnten uns ein Haus leisten in München. Und also war rundherum das, was man gut bürgerlich nennt.
Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt, sagt mein heutiger Gast Pedro Holzheil in unserer Reihe Lebenslinien hier auf Radio Horeb. Herr Holzheil, bis dahin, bis zu dem Punkt, wo diese Tat stattfand, würden Sie sagen, ist mein Leben in guten geraden Bahnen verlaufen?
Also vom Ablauf des Lebens her sicher schon. Was nicht in geraden Bahnen verlaufen ist, war meine Beziehungswelt. Und da, denke ich, habe ich ganz viel Belastung von der Kindheit mitbekommen, dass dieses Aushalten von Spannungen war noch nie meine Stärke. Das war immer furchtbar. Also wenn es Dissonanzen gab in der Stimmung, ob das mit einem Freund, mit einer Freundin oder letztendlich auch mit der Ehefrau war, Disharmonie war für mich immer ganz was Schreckliches, weil das war das, mit dem ich ständig groß geworden bin. Und mein in mir war immer zu vermitteln, auszugleichen, immer alles schön dastehen zu lassen und einfach dafür zu sorgen, dass sich alle lieb haben, sage ich mal. Mhm. Und das funktioniert natürlich, so funktioniert Leben nicht, das geht. Und das hat mich ganz oft sehr, sehr zerrissen und das hat mir auch größte Probleme in der Beziehung dann bereitet. Als es Beziehungsprobleme gab, habe ich in einem derartigen Dauerstress gelebt. Und daraus sind dann ist eben auch meine Verhaltensweise in der Ehe dann viel Schaden anzurichten, erwachsen. Da gebe ich mir schon weitgehend die Schuld.
Und zerrissen hat es sie ja dann eigentlich auch regelrecht innerlich, als sie dann in der Gefängniszelle saßen, als sie dann verhaftet wurden, als sie gestanden hatten. Nehmen Sie uns da vielleicht noch mal ein Stück weit mit, damit wir dann auch ermessen können, wenn uns Paulus in den Briefen an die Römer, an die Epheser, an die Kolosser immer wieder schreibt, wir sind Erlöste durch die Vergebung der Sünden, weil Gott uns unsere Sünden vergeben hat. Aber da müssen wir ja erst mal hinkommen.
Ja, also ich habe kurz vor der Festnahme habe ich im Streit meine Frau erschlagen und zurückgelassen eine kleine Tochter und bin dann im Prinzip von der Tat weg zur Polizei gekommen und 2 Tage vernommen worden und dann ins Gefängnis. Also es war so Äußere. Und in dieser Zeit, ja, da ist so in dem, was ich dann gesagt habe und letztendlich auch gestanden habe, ja, ist so alles zum Tragen gekommen, was irgendwie schlimm war in meinem Leben. Ja, und ich bin ja ganz unten angekommen, so wie ich es vorher gesagt habe. Ich habe mich versucht, leer zu machen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig oder falsch verhalten habe. Wahrscheinlich habe ich mich auch ein Teil weit falsch verhalten. Aber das sind Momente, also auf die ist man in keiner Weise vorbereitet. Ja, da machen das aus heutiger Erfahrung weiß ich auch, dass da ganz viele, die sich schuldig machen, auch ganz viel falsch machen, indem sie entweder Dinge verschweigen oder lügen oder was dazu erfinden oder verstockt sind oder wie auch immer. Aber ich kann es insofern nachvollziehen, als es einfach eine solche Ausnahmesituation im Leben ist. Da macht man nicht das, was richtig ist. Und insofern habe ich da sicher auch große Fehler gemacht. Ich habe meine Tat zum Beispiel am Anfang gar nicht gestanden, weil ich wusste nicht, wo meine Tochter ist. Und ich wollte erst praktisch in dem Wissen, ich muss jetzt ins Gefängnis, ich wollte mich erst dann praktisch dem Ganzen ergeben. Also das war so ein letztes Aufbäumen. Ich wollte mich dem Ganzen erst dann ergeben, wenn ich weiß, meine Tochter ist in Sicherheit und es geht ihr gut und es kümmern sich Menschen um sie. Und als ich das dann wusste, dann konnte ich im Prinzip loslassen und sagen, es war eigentlich anders, als ich bisher erzählt habe. Und jetzt sage ich, wie es wirklich war.
Dann sozusagen auch dann die volle Verantwortung dafür zu übernehmen.
Ja. Und dieser Schritt ist auch der Anfang des weiteren Wegs gewesen, dieses überhaupt erstmal sich einzugestehen, dass etwas falsch gelaufen ist oder falsch läuft, dass man selbst Fehler, Schwächen, wie auch immer hat, das zu analysieren, das einzugestehen, dazu zu stehen und es dann auch auszusprechen, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen gegenüber, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der erste Schritt der Annahme dessen, was passiert ist, um damit umgehen zu können. Solange ich schweige, verweigere oder leugne oder lüge, ist weder Aufarbeitung noch Besserung noch schon gar keine Heilung oder sonst irgendetwas möglich. Also der erste Schritt muss sein, ja, ich hätte ich beinahe gesagt, Hosen runter und alles zugeben, was da ist, alles aussprechen, nichts mehr offen lassen, weil dann bin ich bei Null, dann kann ich anfangen. Solange ich nicht bei Null angekommen bin, habe ich noch was zu verbergen, ist noch ein Rest irgendwo und ist das Ganze nur halbherzig.
Ich überlege, wie spricht man weiter, weil das ist jetzt, glaube ich, etwas, wo wir alle Angst davor haben. Ich muss mich gerade daran denken, an die Beichte, dass viele Menschen immer wieder sagen, wenn ich zur Beichte gehe, zu einem Priester oder wenn ich Menschen gegenüber einfach zugeben muss, ich habe da etwas falsch gemacht. die Schwere zu beurteilen, das möchte ich jetzt außen vorlassen, weil da kommt es auch auf jeden Menschen selber darauf an, was er als besonders schwierig empfindet. Und wir sind so darauf gepolt, manchmal zu sagen, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm wie, und das fällt dir schon schwer zu bekennen. Aber dieses Bekennen, diese Scham, das, was in uns innerlich dann abläuft, was wir über uns selber denken, ich denke, das ist das, was vielen Menschen schwerfällt, sich einzugestehen, was man dann selber über sich denkt.
Ich meine, es ist insofern negativ, weil man in dem Moment, wo man das tut, macht man sich schwach, man macht sich schutzlos, weil ja es bleibt ja kein Rest an Mantel oder an Rüstung oder sowas da. Wenn man das alles wegtut, ist man sowas von schutzlos. Man ist verwundbar, man verliert ein Stück weit, glaubt man jedenfalls, Ansehen oder Achtung. Also man sinkt so im Wert. Das ist das Negative daran, nach außen. Und das ist man ja im Berufsleben und so überall nicht gewohnt. Also jeder versucht, sich als gut darzustellen, als erfolgreich. Und das schaffe ich schon. Und Überstunden sind kein Problem. Und was auch immer. Auch wenn das alles nur Fassade ist. Aber so sind wir vom Geschäftsleben getrimmt, dass wir immer stärker scheinen wollen, als wir sind. Und bei Schuldeingeständnis passiert genau das Gegenteil. Wir werden eigentlich schwächer, als wir es und andere es jemals für möglich gehalten hätten. Also man glaubt, die soziale Achtung oder den sozialen Stand zu verlieren. Das ist das Schwierige und das Negative daran. Und man weiß nicht, was der andere damit macht. Ich meine, der Pfarrer im Beichtstuhl wird damit vermutlich nichts Schlimmes machen, aber ich weiß nicht, die anderen Menschen, denen man solche Schwäche eingesteht, was machen die dann? Lassen die einen fallen? Zeigen die mit Fingern auf einen? Wenden die sich endgültig von einem ab? Beschimpfen sie dich? Werden sie ausfällig? Da ist ja alles möglich und man kann es nicht mehr verhindern. Also deshalb ist der Weg so schwer. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenentlastung. Also ich denke, wer einmal wirklich Schweres gestanden, gebeichtet oder einem anderen erzählt hat, der wird wissen, dass hinterher ist einfach die Last ungleich besser zu tragen als vorher. So nach dem Motto, jetzt ist es raus, endlich ist es raus. Ja.
Und was dann ja jeder gerne wissen möchte, ja, und dann, wie ging es dann hinterher, als du sozusagen, guter Mensch, der du mir das jetzt erzählst, als du das so erzählen konntest, wie ging es Ihnen, Herr Holzhey, danach?
Naja, ich habe, die Geschichte ging im Prinzip so weiter, dass dieses Sprechen in der Zelle, also dieses Reden, die Kindheit aussprechen, die Ehe aussprechen.
Sprechen in der Zelle heißt, Sie haben mit einer Person gesprochen oder für sich gesprochen?
Ich lag auf dem Bett und habe laut gesprochen.
Mit sich selber?
Mit,
eigentlich. Also es war keine Person da? Es
war niemand da.
Ah ja.
Was ich gespürt habe, erstens, dass es gut tut, weil es erleichtert, und es war so ein seltsames Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich sage das nicht umsonst, also ich hatte das Gefühl, mal bildlich gesagt, da hört jemand zu. Ja, also ich kam mir nicht dämlich dabei vor. Normalerweise würde man sich ja dämlich dabei vorkommen, wenn man mit der Wand spricht. Aber ich kam mir nicht dämlich dabei vor. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt wichtig und richtig und da ist jemand, der dir zuhört. Und das war auch die erste Nacht, wo ich dann nach der Festnahme wieder schlafen konnte, als ich ein paar Stunden so geredet hatte. Also auch das war so ein Zeichen, da fällt etwas von mir ab. Ich kann wenigstens wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und was ich zu weinen aufhören und sonst irgendwas. Ich meine, das sind ja abgrundtiefe Momente da. Ne? Und am zweiten oder dritten Tag, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich so in mir das Gefühl gehabt, ich habe immer wieder angefangen zu reden und hatte so das Gefühl, dass jemand zu mir sagt, rede, rede, rede. Weil das ja ein anderes Verhalten war als das, was ich früher so hatte. Also sollte ich reden. Und das tat ich dann und dann ging irgendwann die Tür auf und ein katholischer Seelsorger kam herein und sagte, Holzhey, mein Name ist Pollack, ich bin hier Pastoralreferent. Wusste gar nicht, was das ist. Bin bei der katholischen Kirche. Mir ist bekannt, was sie für eine Straftat begangen haben, dass sie wegen Mord einsitzen. möchten Sie reden? Und das war so der, also die Tatsache, dass die Tür aufgeht und jemand auf mich zukommt und mir quasi verbal die Hand reicht, also er hat mir auch die Hand gegeben, aber so, er hat so eine Brücke gebaut, ohne etwas zu wollen, also vollkommen fleckfrei, sage ich mal, ohne eine spürbare Absicht, dass er jetzt etwas will, sondern er hat mir die Chance gegeben, das zu tun, was ich gerade angefangen hatte, nämlich zu reden. Und dieser Satz, wollen Sie reden, da kam dann bei mir nur noch ein Ja, so richtig erleichtert. Und es war so die Fortsetzung dessen, was ich in den 2 Tagen da so gehört hatte, dass Reden gut tut und dass mir eine Stimme sagt, rede, rede, rede. Und dann hat er mich zu sich geholt und wir haben eine Stunde oder anderthalb oder sowas gesprochen, zu 99% ich. Er hat eine Kerze angezündet und hat nur zugehört und hat gesagt, Holzer, wenn es Ihnen recht ist, dann hole ich Sie nächster Tage wieder und wir setzen das Ganze fort. Und daraus wurde dann eine jahrelange Begleitung. Also wir sind nach vielen Jahren tiefe Freunde geworden. Leider ist er dann im Gefängnis verstorben. Das war der Anfang einer ganz, ganz wertvollen Beziehung. Und er hat so die Brücke gebaut in meine Bedürftigkeit hinein, weil ich hätte weder Katholik werden wollen, noch jetzt was von Gott erfahren oder sowas. Also es war genau die richtige Frage, wollen Sie reden? Also so ganz unten angekommen, ganz niedrig.
Und wie dann die Brücke ja weitergebaut wurde, wo sie auch hingeführt hat, an welches Ufer, wir haben es jetzt schon gehört, Sie haben schon angedeutet, dass Sie Katholik geworden sind. Ich darf auch schon andeuten, dass Sie sich haben dann auch taufen lassen, dass Sie gar nicht getauft waren. Darüber sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe. Pedro Holzhey ist unser Gast. Er sagt selber von sich, ja, der Tiefpunkt meines Lebens war auch ein Wendepunkt in meinem Reden. Ich war in meinem Leben, ich war eher immer ein sehr verschlossener Mensch und ich habe in der Zelle dann gehört, ich darf reden, ich soll reden und habe dann auch gespürt, dass ich gehört werde, wie Gott ihn erhört hat und wie Gott ihm geholfen hat, die schwere Schuld, die er auf sich genommen hat durch das Tötungsdelikt. Er hat im Affekt seine Frau umgebracht, hat seinem Kind, das er heiß und sehr geliebt hat, auch die Mutter weggenommen. Darüber sprechen wir jetzt gleich weiter hier in der Lebenshilfe. Das war der Gefangenenchor aus Nabucco, aus Verdis Nabucco. Herr Holzhey, das ist ein Lied, das haben Sie sich gewünscht. Was bedeutet Ihnen der Gesang des Gefangenenchores?
Das hört mich natürlich ganz stark, weil das war nicht nur das Lied, was ich im Gefängnischor viele, viele Jahre und sehr oft gesungen habe, sondern dieses Lied schildert eben den Wiederaufstieg von Gefangenen, die irgendwo in dunklen Verliesen weggesperrt sind, die so langsam ans Licht kommen und Freiheit spüren und wieder Liebe und Sonnenlicht und Gottes Barmherzigkeit spüren, wie sie praktisch wieder auferstehen aus dem Dunkeln und schildert so im Prinzip auch meinen Weg so im übertragenen Sinne. Also sehr, sehr bewegend und eine ganz tolle Oper.
Sie sind ganz unten angekommen, haben Sie uns eben schon erzählt, als Sie in der Gefängniszelle saßen, die ersten Tage, die ersten Wochen, dann ging irgendwann schon nach ein paar Tagen die Zellentür auf. Der Priester, der Pfarrreferent kam, fragte Sie, ob Sie reden möchten. Sie haben uns eben schon erzählt und Sie fingen an zu reden. Ein Reden, das Sie vorher auch gar nicht kannten und Sie hatten auch den Eindruck, dass sie reden müssten und dass der Pfarrreferent ihnen sozusagen, der Seelsorger ihnen eine Brücke gebaut hat, eine Brücke hinein in ihre Bedürftigkeit. Wohin führte dann die Brücke? Wie ging es weiter mit den Gesprächen in der Zelle, erst alleine, sie mit sich alleine und dann auch mit dem Seelsorger?
Also ich habe gemerkt, wie gut es tut, diesen Weg zu gehen und wie dann auch ein Austausch von Mensch zu Mensch entstanden ist. Ich würde mal gar nicht sagen von Seelsorger zu Mensch, sondern zunächst mal von Mensch zu Mensch, weil der einfach da war und ich konnte ihn wahrnehmen und er hat mir ein Stück weit einfach vorgelebt, wie gute christliche Nächstenliebe, wie so das barmherzige Zuwenden zu jemandem, der es eigentlich nicht verdient hat, wie das ganz praktisch funktioniert und wie wichtig und wie gut es ist. Also er hat mir ein Stück weit Christentum vorgelebt, ohne es jetzt so zu nennen wir haben auch am Anfang überhaupt nicht in der Bibel gelesen oder sonst irgendetwas, die habe ich mir erst viel später besorgt. Es ging ausschließlich um Verantwortungsübernahme und um Aussprechen und das, was ich vorher sagte, anzuerkennen und anzunehmen, da bin ich jetzt gelandet, so und so ist die Situation, das ist mein Fehler, meine Schuld und meine Lebensverantwortung. Und dann so stückweit begann dann ein Zwiegespräch, so nach dem Motto, was machen wir denn jetzt damit? Welchen Weg möchtest du gehen? Siehst du Möglichkeiten? Er hat mich dann relativ schnell in eine Gesprächsgruppe gebracht, sozialchristliche Gesprächsgruppe, wo Gefangene schon längere Zeit miteinander unterwegs waren und sich ausgetauscht haben. Auch da hatte ich anfangs ganz große Bedenken, weil jetzt hatte ich es mal einem Menschen erzählt, aber jetzt saßen da dann schon 12 oder 15, die natürlich alle gespannt drauf waren, was ist der Neue für einer, was hat der gemacht, wie geht's dem? Also da ging das alles wieder von vorne los und das ist mir noch zahllose Male in meinem Leben dann so gegangen, so wie jetzt heute auch wieder, ja, dass ich alles wieder von vorne erzähle und immer wieder bei dem Punkt Null anfangen und ankommen muss, weil nur dann versteht man auch den Rest. Wenn man irgendwo einsteigen würde, würde man das vermutlich alles nicht verstehen. Mhm. Also er hat mich dann in den sozialen Austausch gebracht, in den sozialchristlichen Austausch. Und nach einigen Wochen habe ich dann auch von mir aus gesagt, also das sind alles so Themen, die mir ja bis dahin fremd waren. Also ich meine,
zum Beispiel?
Man kann ja auch mal was Humoristisches sagen. Also als ich da reinkam in diesen Raum und die saßen in einem Stuhlkreis, da wollte ich wieder rückwärts rausgehen. Weil ein Stuhlkreis war ich bisher nur aus psychiatrischen Runden oder Selbsthilfegruppen oder sowas. Also da sage ich, da gehöre ich nicht hin, um Gottes Willen. Was machen die denn da? In der Mitte brannte eine Kerze und irgendwelche Bilder waren da aufgehängt. Also es war ganz seltsam. Eine ganz fremde Welt, aber die waren offen und freundlich und schienen sich gut zu verstehen und haben mich irgendwie eingeladen. Und dann bin ich halt diesen Schritt gegangen, habe es praktisch gewagt, gesagt, okay, das ist ein Kreis, in dem ich mich vielleicht lernen muss zu öffnen. Und es hat richtig gut getan. Und ein paar Wochen später schon kam dann der Nächste und der Übernächste und der Drittnächste. Und da gehörte ich zu denen, die schon da saßen und die genau gewusst haben, wie fühlt sich jetzt der Neue, der da reinkommt. Nämlich so wie ich vor 4 Wochen, der will auch nicht reden, der hat auch Angst. Der will auch noch einen Rest an Selbstachtung bewahrt haben, der ist auch bedürftig. Also dieses Wesen von Selbsthilfegruppen ist mir ganz schnell in Fleisch und Blut übergegangen, weil es ganz simpel, aber sehr, sehr wirkungsvoll ist. Also Einzelgespräch und Selbsthilfegruppen haben mich bei der Aufarbeitung meiner Tat und meiner Tatfolgen sehr, sehr viel geholfen. Und parallel dazu habe ich dann angefangen, mir eine Bibel zu erbitten und habe dann ja in kürzester Zeit, ich glaube in 1 oder 2 Tagen, die von vorne bis hinten durchgelesen. Bin ein sehr rationaler Mensch, ich wollte das alles verstehen, möglichst schnell, möglichst umfassend. Mhm. Und als ich fertig war, habe ich wieder von vorne angefangen und dann nochmal und dann noch viele Male. Ja, also da ist so auf mehreren Ebenen, ist so von der persönlichen Beziehung, von dem Vorleben, von Nächstenliebe und Barmherzigkeit, über den sozialen Austausch mit anderen, bis zu dem Punkt, wo ich selbst schon wieder was zu geben hatte, weil ich schon ein Älterer war. Irgendwann haben mich die Neuen dann gefragt, sag mal, wie kommst du denn mit deiner Tat klar? Wie machst du denn das? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich hier noch überleben kann. weiß gar nicht, ob ich mich nicht morgen aufhänge. Wie machst du, wie hast du denn das geschafft? Also ich kam dann ganz schnell auch in eine Rolle, wo ich ja erstaunlicherweise etwas zu geben hatte, weil ich durch meine eigene Betroffenheit hatte ich im Prinzip dann ein Stück weit eine Kompetenz erworben. Ich hatte anderen etwas voraus, die diesen Weg noch nicht gefunden hatten.
Und Sie haben jetzt auch eine Thematik angesprochen. Heute, wenn wir über Ihren Tiefpunkt Leben, in Ihrem Leben sprechen, den Sie als Wendepunkt bezeichnen, sprechen wir ja besonders auch darüber, wie kann ich mir selber vergeben, wie kann ich erwarten, dass Menschen mir vergeben, das Furchtbare, was ich getan habe, was ich nie mehr rückgängig machen kann. Weil viele Menschen sind dann ja, wenn ihnen bewusst wird und was sie getan haben, dieser Moment, dass sie es nicht im Griff haben innerlich, dass da eine sehr, sehr hohe Selbstmordgefährdung da war. War das bei Ihnen auch?
Also bei mir persönlich war es nicht so, weil also ich hatte ja nicht mehr viel klar im Kopf, aber mir war ganz klar, ich habe in diesem Leben zwei Kinder in die Welt gesetzt und die Kinder, so seltsam das klingt, haben einen Anspruch und das Recht darauf, dass sich ihr Vater nicht aus dem Staub macht, egal was er getan hat, sondern dass er sich zu seiner Tat stellt und dass er letztendlich auch alles dafür tut, für sie da zu sein, wenn sie das irgendwann mal wollen. Also ich hätte das als oberschlimm empfunden, wenn ich mich in dem Moment davon gestohlen hätte. Obwohl es vielleicht manchmal vom Grad der Verzweiflung her schon näher lag als alles andere. Aber mir war klar, nein, diesen Weg darf ich nicht gehen. Ich habe zwei Kinder und für die ist nichts vorbei. Für die hat gerade ein ganz schweres Leben erst angefangen. Ich kann mich jetzt nicht aus dem Staub machen. Aber die Selbstmordrate ist sehr hoch in Gefängnissen vergleichbar, also über doppelt so hoch wie in Freiheit draußen und vor allen Dingen natürlich in den ersten Phasen, also in den ersten Tagen und Wochen, weil eben da meistens noch keine Bewältigungsstrategien oder Hilfen von außen gegriffen haben, sondern weil noch alles unklar ist, alles noch schrecklich und unstrukturiert ist und die Verzweiflung überhand nimmt bei ganz vielen. Also da ist die Gefährdung in der ersten Zeit sehr, sehr hoch.
Man spricht davon in Ihrem Fall, dass Sie eine Beziehungstat begangen haben. Im Wort ist es schon auch drinnen, dass Sie ja auch in Beziehung standen und stehen zu vielen Menschen, die dann mit den Folgen Ihrer Tat, das Gericht hat Sie lebenslänglich verurteilt auf Mord, wo sie die Beziehungen ja dann auch aufgearbeitet haben und auch aufarbeiten mussten. Weil wir haben jetzt schon ein Stück weit auch Humor in ihrer Stimme gehört. Also sie sind eigentlich von naturell her ein humorvoller Mensch. Und man fragt sich ja dann auch, wie kann ich je wieder zurückfinden? Wer bin ich eigentlich? Ja, und wie komme ich zu da auch ein Stück wieder hin? Wie kann ich mich wieder freuen im Leben? Was waren für Sie wichtige Schritte der Aufarbeitung, gerade auch der Beziehungen?
Also das war auch Teil der Gespräche, dass wir ganz bewusst die wichtigen Beziehungen in meinem Leben mal definiert haben und durchgegangen sind. Wie waren die? Was ist passiert? Was habe ich mit der Beziehung dann gemacht? Wie hat sich die möglicherweise verändert oder auch tatsächlich verändert? Und ist es sinnvoll oder auf welchem Wege kann ich mich der Beziehung wieder annehmen oder nähern? Da gab es einfache Fälle, aber die meisten waren eher schwierig. Und ich denke, dadurch, dass ich versucht habe, wirklich mit jedem, der mir irgendwo wichtig war, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich zumindest mich äußere oder wo ich versuche, in den Austausch zu kommen, das war ganz, ganz wichtig und war mit ein Faktor, dass mir die allermeisten meiner Beziehungen sind mir erhalten geblieben, erstaunlicherweise. Also die meisten besten Freunde, aus welchem Bereich auch immer, sind befreundet geblieben, haben Kontakt gehalten, haben nicht den Stab gebrochen. Es sind vielleicht 5 oder 10 Leute, haben sich einfach nie mehr gemeldet, ohne ein Zeichen. Und dann gab es noch einige, die zwar gesagt haben, okay, ich setze mich mit dir einmal auseinander, du sollst die Chance haben zu reden, aber eigentlich möchte ich danach nicht mehr. Und auch das zu lernen, zu akzeptieren, dass der andere ja das Recht hat, der hat ja nicht die Pflicht, mir zuzuhören und hinterher seine Meinung zu ändern, der hat das Recht auch zu sagen, ich will es nicht hören oder ich will meine Meinung nicht ändern. Und das auch in mein Leben zu integrieren, das war wichtig. Und unterm Strich haben die meisten Beziehungen gehalten, einige wenige sind ganz gebrochen und viele sind so eher eingeschlafen, sagen wir mal, weil man natürlich nach 15 Jahren, man hat keine Gemeinsamkeiten mehr. Die Leben entwickeln sich auseinander, man hat sich kaum noch was zu erzählen. Was soll ich aus dem Gefängnis erzählen? Jede Woche das Gleiche. Die Eintönigkeit ist da drin so dermaßen riesig, dass man, wenn man die ersten 5 Briefe geschrieben hat, geht einem der Stoff aus, ne? Da passiert nichts mehr im Leben.
Brief.
Und das Schönste waren eigentlich diejenigen, die dann relativ schnell versucht haben, klarzumachen, dass sie sich mir auf eine ganz bestimmte Weise nochmal nähern wollen. Und zwar auf die Weise, dass sie sagen, was du getan hast, verurteile ich und missbillige ich zutiefst. Es ist furchtbar, es ist falsch und mir graust oder was auch immer davor. Das ist aber das eine. Und auf der anderen Seite bist du aber ein Mensch, den ich lange kenne, den ich schätze und liebe, der seine Stärken hat. Und ich bringe das gerade nicht zusammen und ich behandle das auch getrennt. Also erwarte nicht von mir, dass ich Verständnis für deine Tat aufbringe, aber du kannst von mir erwarten, dass ich dich als Freund nicht fallen lasse. Also diese, als die ersten Menschen so auf mich zukamen, das war wie geistige Nahrung. Da kann man dann wieder wachsen. Da kommt, ja, ich weiß nicht, ob das Nächstenliebe, ob das Barmherzigkeit ist, aber es spielt damit rein. So unverhoffte, unverdiente Zuwendung.
Ja. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass wir unverhoffte, unverdiente Zuwendung bekommen. Aber wie Sie eben auch schon zu Beginn unseres Gespräches angedeutet haben, der erste Schritt muss getan werden, nämlich dass wir uns selber und anderen Menschen eingestehen, was wir getan haben. Sie haben es bildlich genannt, aber ich glaube, dieses Bild versteht wirklich jeder, dass wir die Hosen herunterlassen, ohne Wenn und Aber. Sie haben im Laufe Ihres Gefängnisaufenthaltes angefangen zu sprechen. Sie wussten, Sie sprechen mit jemandem, Sie sprechen wohin, aber Sie hätten damals niemals gesagt, ich spreche mit Gott. Wie hat sich denn dann Ihre Beziehung zu Gott entwickelt, hin sogar, dass Sie sich haben taufen lassen?
Ja, also die Dinge haben so nach und nach zueinander gefunden. Und vieles ist wohl auch so, wie ich es am Anfang geschildert habe. Für vieles habe ich heute Worte, für die ich damals nicht gehabt hätte, weil sie schon gar nicht in meinem Vokabular drin waren. Also durch das Lesen der Bibel, durch das, was ich gesehen habe, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, er hat sich ja nahezu ausschließlich Randgruppen der Gesellschaft zugewendet, in einer Art und Weise, wie das für den Rest der Welt fast unverständlich war. Da habe ich eben gesehen, das ist ja auch das, was mit mir passiert ist. Und da gab es so viele Bestätigungen über das, was in der, ich sage jetzt mal, was in der Heiligen Schrift steht und dem, was bei mir passiert ist, das war schon fast für mich mehr als ein Beweis, dass ich sage, es ist richtig, was da drin steht, denn mir ist es auch passiert. Ich wusste nur bisher nicht, wem ich das zuschreiben soll oder wie ich das nennen solle oder was das da ist. Aber genau das ist mir gegangen, so wie ich gerade gesagt habe, so unerwartete Annahme oder dass jemanden, von dem ich es genau nicht erwartet habe, positiv auf mich zukommt. Oder dass das Gefühl, du darfst alles aussprechen. Du bist ein wertvoller Mensch und du wirst höchstens dadurch, dass du das aussprichst, noch ein Stück wertvoller, aber nicht wertloser. Also diese persönliche Würde, die dem Menschen innewohnt, die war ja bei mir sehr verschüttet, die hätte ich mir selbst nicht zugesprochen. Aber die ist mir durch andere Menschen und durch den Vergleich mit dem, was in der Bibel passiert ist, ist diese Würde praktisch wieder, ja, erblüht, oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wieder gewachsen, wieder Vorschein gekommen.
Aber es war ein Weg über Jahre. Das ging nicht von heute auf morgen, oder?
Viele, viele Jahre. Also, ich bin sicher auch heute noch nicht am Ende meines Prozesses angelangt und weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde. Also Aufarbeitung endet nie. Aufarbeitung ist Arbeit. Das Wort Arbeit steckt da drin. Und es ist Schwerstarbeit. Und alle Menschen, die traumatisiert sind, entweder weil sie Schuld auf sich geladen haben oder weil ihnen geschadet wurde, die haben meistens lebenslange Arbeit zu leisten, Aufarbeitungs- und Beziehungsarbeit. Und das ist ganz, ganz schwierig. Aber wenn man es angeht und ein Stück weit portioniert und nicht nachlässt, dann ist das eben auch ein wunderbarer Erfolg, der da kommt. Der größte Durchbruch, den ich geschafft hatte, kam nach so ungefähr 6 Jahren, wo es um das Thema Selbstvergebung ging. Also ich habe mich nach ungefähr einem Jahr habe ich gebeten, dass ich unterwiesen werden möchte als Christ. Ich möchte getauft werden. Ich möchte Christ werden. Das ist dann auch im Gefängnis passiert. Da war das Thema Vergebung ganz, ganz groß in mir, so richtig spürbar. Das klopfte so richtig in meinem Herzen, dass das jetzt ein entscheidender Schritt ist. Aber das Thema Selbstvergebung, das habe ich noch jahrelang nicht mal angepackt. Also das hat viel, viel länger gedauert, bis ich einen Weg gefunden habe, mir einzugestehen, dass ich ja, nicht, dass ich selbst die Tat gut finde, aber dass ein anderer mir vergeben hat und dass ich gar nicht die Größe habe und das auch nicht tun darf, wenn ich diese Vergebung nicht abwerten will, dass ich sage, aber ich vergebe mir nicht. Also du, lieber Gott, du hast mir vergeben und das ist wunderbar, das tut mir auch gut. Aber alles, was recht ist, ich kann mir das nicht vergeben. Das würde ja bedeuten, dass ich höher stehe, dass ich weiser bin oder dass ich mächtiger bin oder was auch immer. Also da wäre dann keine Spur von Demut oder sowas zu finden, wenn ich mir praktisch selbst das verweigere, was Gott mir schenken möchte.
Das kann man vielleicht auch Menschen zusprechen, die sagen, in guter Absicht, nein, das kann ich mir niemals selbst vergeben, das kann man nicht vergeben. Das so etwas ist ja auch viel in Menschen, die geplagt sind von Selbstvorwürfen, von wirklich auch von Schuld.
Ich meine, haben wir immer so wenig Worte für manche Dinge. Also wir haben nur Vergebung und Versöhnung und davor und danach gibt es nichts mehr. Das ist natürlich schon, das sind zwei Riesenschubladen, und da verbirgt sich vieles dahinter. Also ich würde ganz oft statt Vergebung lieber Annahme sagen, dass man einfach sagt, es ist gut so, wie es ist. Du bist angenommen mit all dem, was du mitbringst und wie du bist. Also das Vergebung zusprechen, würde ich sagen, das ist wirklich eine Sache, die kann entweder nur Gott tun oder derjenige, dem geschadet worden ist. Insofern würde ich bei dem Wort Selbstvergebung, das ist so ein bisschen ein Kunstwort, bei dem Selbstvergebung, ich persönlich würde lieber sagen Selbstannahme. Also, dass ich mein Leben, so wie ich es geführt habe, inbegriffen dessen, was ich angerichtet habe, dass ich das einfach so annehme und dass ich es einfach jetzt so als mein Leben auch weiterlebe und weitertrage. Das ist mir persönlich näher als zu sagen Selbstvergebung. Aber letztendlich geht es um das Gleiche.
Und es geht auch darum, zu leben als Kinder Gottes, Kinder, die wissen, dass ihnen vergeben wird vom Vater, die Vergebung der Sünden, die uns zugesagt wurden durch den Tod Gottes am Kreuz, dass er uns liebt, dass er uns annimmt, egal was wir getan haben. Sie haben eine wichtige Voraussetzung dafür genannt, nämlich, dass wir ihm vertrauen. Und wenn wir einem Menschen vertrauen, dann sind wir offen, dann lassen wir auch immer wieder, bildlich gesprochen, einfach, dass wir uns zeigen, so wie wir sind, in unserer Nacktheit,
Ja, genau.
in unserer Verletzlichkeit. Gott liebt uns, er nimmt uns an. Vielleicht haben Sie auch Erlebnisse, liebe Zuhörer, wie Gott Sie annimmt. Wir wollen jetzt gleich nach der Musik noch darüber sprechen, wie Gott ihr Leben auch im Gefängnis noch geführt hat. Sie haben dann auch Angelika Lang kennengelernt, die wir auch aus vielen Knast- und Szene-Sendungen hier bei Radio Horeb kennen. Daher kennen wir sie auch. Und sie haben den Verein gegründet, Z-Free e.V. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Musik weiter. Die Lebenslinien hier bei Radio Horeb haben wir überschrieben. Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Das sagt mein heutiger Gast, Petro Holzhey. Herr Holzhey, füllen Sie doch für uns jetzt noch einmal diesen Satz, füllen Sie ihn doch noch einmal mit Leben. Wieso war der Tiefpunkt im gewissen Sinne auch Ihr Wendepunkt?
Ganz unten angekommen zu sein und nichts mehr im Leben zu haben, keinen Halt mehr, hat in mir praktisch freigemacht, dass ich nach einem Halt gesucht hatte, einen Halt bekommen habe, den ich nie gesucht hatte, nämlich den Halt in Gott und im Glauben. Das war mir vorher verwehrt, ich hätte da nie hingefunden, da bin ich mir ganz sicher. Und dieses Abstürzen hat das Wiederaufstehen erst möglich gemacht. Und das Ganze ist mir in all den Jahren immer wieder und auch heute noch immer wieder passiert, bei Menschen, die erstmal irgendwo an die Wand rennen müssen, bevor sie aufwachen und sagen, in meinem Leben muss sich etwas ändern, ich muss etwas anders machen als bisher. Die alten Mittel greifen nicht, die alten Wege sind falsch. Es gibt jetzt einen Wendepunkt und ich richte mich neu aus. Und ich habe bei der Wende in meinem Leben, ich habe Gott kennengelernt und gespürt und als neue Kraftquelle entdecken können, als zusätzliche Kraftquelle, aus der ich bisher nie geschöpft hatte. Ich habe Menschen erlebt, die sich mir viel intensiver zugewendet haben als in meinem ganzen Leben vorher, was dann doch vergleichsweise oberflächlich gelaufen war. Und ich habe durch die Arbeit vor allen Dingen mit Ehrenamtlichen, dann jetzt im Verein und bei der straffälligen Hilfe, ein Potenzial in der Gesellschaft entdeckt, was wirklich eine ganz, ganz tolle Ressource ist, dass Menschen, die sich auch nur ein bisschen engagieren wollen, so viele Betätigungsmöglichkeiten haben und dass an so einem dunklen Ort wie dem Gefängnis jede halbe Stunde, in der man sich einem Menschen zuwendet, wie ein warmer Regen ist, wie ein Segen. Also da ist man mit kleinsten Dingen zufrieden. Ehrenamtlich ins Gefängnis bringen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Barmherzigkeit und Nächstenliebe in Reinkultur.
Sie selber sind Gott, der Stimme Gottes in Ihnen, die sagt, sprich, Sie haben sie nicht gesucht, sie war einfach da, nachdem Sie nach einem Tötungsdelikt dann im Gefängnis in der Zelle saßen. Heute, Sie sind Mitgründer des Vereins Set Free Network. Sie sagen, wir sind eine straffälligen Hilfe. Und die Gründung, die Vision der Gründung hat sich schon bei Ihnen im Gefängnis entwickelt. Habe ich das so richtig wahrgenommen?
Ja, das ist richtig. Also durch diese Gruppenarbeit, von der ich geschildert habe, in die ich da so hineingeschlittert bin, habe ich eben Menschen kennengelernt, ehrenamtliche Menschen, die schon ganz lange straffälligen Hilfe betreiben und habe mich mit denen gemeinsam auf die Suche nach einer Vision gemacht, dass ich sage, ich kann das für mich irgendwie sehen, dass das auch was für mich sein könnte. Es war noch nicht so klar, wie das ausschauen sollte. Aber ich muss wissen, wohin würde denn diese Reise gehen? Und dann hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir uns mit so einem harten Kern aus Ehrenamtlichen und Inhaftierten, bis wir eine Vision gefunden hatten, wo alle sagen, ja, das beseelt uns und das in dem Rahmen dieser Vision möchten wir arbeiten und wirken. Und die Vision ist, dass wir gesagt haben, wir haben den Traum von einer Gesellschaft der Barmherzigkeit. Also die Gesellschaft soll sich in Richtung Barmherzigkeit weiterentwickeln können. Einer Gesellschaft, die den Menschen hinter Gittern eine Chance zur Umkehr gibt. Also die berühmte zweite Chance, und die es möglich macht, dass aus Straftätern Täter der Liebe werden. Also dass Menschen empowert werden, am Tiefpunkt ihres Lebens sich neu auszurichten, sich positiv und konstruktiv zu betätigen und mit der gleichen, ja, ich sag mal, mit der gleichen Intelligenz und Härte und Konsequenz und mit der sie ihre Straftat oder Straftaten begangen haben, dann eben genau das Gegenteil tun. Dafür sorgen, dass Menschen nicht straffällig werden, dass Menschen Heilung ermöglicht wird, dass Opfern geholfen wird, dass Kriminalprävention getrieben wird, dass die Öffentlichkeit aufgeklärt und motiviert wird, eine andere Fehlerkultur zu leben, all diese Dinge, dass das von innen kommt, dass das von Betroffenen kommt. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wenn dann ein ehemaliger Inhaftierter vor einem größeren Kreis von Menschen spricht, die mit dem Thema noch nichts zu tun haben, wie es dann ganz schnell ganz leise wird und wie ganz schnell aus dieser eigenen Betroffenheit, aus diesem Schutzloswerden, aus diesem Zugeben, ja, ich bin ein Straftäter, ja, ich bin genau einer von denen, mit denen ihr noch nie etwas zu tun haben wolltet, aber ich habe eine zweite Chance bekommen und ich möchte, dass ihr mit anderen Menschen, die auch sowas getan haben, auch so umgeht, dass sie eine zweite Chance bekommen und dass ihr ihnen dabei helft, sozialen Frieden wiederherzustellen. Also Sie merken schon an dem, wie ich jetzt rede, das beseelt mich zutiefst und es ist noch nie enttäuscht worden, es ist noch nie gescheitert. Es ist immer, wenn für das Thema Offenheit da ist und ein Raum geschaffen wird, im Gefängnis oder außerhalb, es hat noch immer etwas Gutes angerichtet. Die Reaktionen sind immer viel, viel besser als erwartet. Weil es ist so ein schwarzes Loch, von über das weiß keiner Bescheid. Die Medien berichten nur Schmarrn darüber, entweder irgendwas aus Amerika oder Russland oder
ja.
Die meisten Informationen, die man hat, hat man aus irgendwelchen grausamen Serien oder sonst irgendwas, die stimmen vorne und hinten nicht. Und es jagt ein Vorurteil das andere. Und erst wenn man sich an einen Tisch setzt mit einem Betroffenen und weggeht von dem, ich weiß schon, wie das Leben geht, wenn man den reden lässt und sagt, wie bist du denn da hingekommen, dann kann da was fließen und dann gibt es auch für jeden neue Erkenntnisse.
Der Verein Set Free arbeitet mit Radio Horeb zusammen oder Radio Horeb mit Set Free, weil es ja auch gerade Radio Horeb ein Anliegen ist, dass die Stimme Gottes ins Gefängnis kommt, dass Wege der Versöhnung, wie sie ihn auch gegangen sind, dass auch Wege des inneren Hinwendens zu Jesus möglich sind. Haben Sie schon im Gefängnis, bevor Sie die Vision hatten, Set Free Network zu gründen, schon Radio Horeb gehört?
Ja, das habe ich. Also im Gottesdienstraum lagen immer die Programme von Radio Horeb aus. In München ist es über UKW empfangbar gewesen. Und ich bin dann irgendwann mal beim Stöbern im Programm auf zwei Dinge aufmerksam geworden. Einmal auf die Tatsache, dass dort ganz viele Themen drin sind, die man jetzt gar nicht so sehr auf Anhieb unter, was weiß ich, unter katholisches Radio subsumieren würde, sondern wirklich so, wie Sie das ja auch machen, echte Lebenshilfe, ob für Geschiedene oder für alle möglichen Problemlagen im Leben, sind da Angebote da. Man muss nur einschalten. Und es sind eben auch, es war eine Sendung drin, Knast und Szenefunk. Das heißt also eine Sendung einmal im Monat, die speziell für Publikum, sage ich mal, im Gefängnis oder zum Thema Gefangenschaft was aussagt. Die habe ich natürlich jeden Monat gehört. Und die anderen Sendungen immer nach Thema. Also ich habe mir es dann angewöhnt, wenn das neue Programm kam, mir so einzukringeln, was möchte ich denn diesen Monat hören? Und es waren dann immer so zwischen 5 bis 10 Sendungen über den Monat verteilt. Ich habe öfter mal reingehört, aber die 5 oder 10 Sendungen, die habe ich mir dann ganz bewusst angehört. Und als ich nun die Möglichkeit gesehen habe, als Geschäftsführer zusammen mit Radio Horeb zu kooperieren vor ein paar Jahren und gemerkt habe, was für eine riesen Spendenbereitschaft bei Radio Horeb-Hörern auch für das Thema Gefängnis vorhanden ist, und dass das Radio dort ein großes Spendenprojekt starten möchte und nur nicht weiß, wie die Radios in die Gefängnisse kommen sollen, da habe ich gesehen, okay, das ist ein Punkt, da kommt wieder meine Betroffenheit ins Spiel, also eine besondere Kompetenz. Und ich habe gesagt, okay, ihr habt die Sendeinhalte, ihr habt die Spender auf eurer Seite und ihr habt die Hardware, Aber ich will mich dafür stark machen, dass in möglichst viele Gefängnisse möglichst viele Radios an möglichst viele Gefangene verteilt und gespendet werden können. Das läuft jetzt seit 2 Jahren und jetzt im nächsten Monat werde ich dafür sorgen, dass das 1000. Radio in ein deutsches Gefängnis kommt. Das ist toll.
Das ist wirklich fantastisch und Hörer können auch immer mitreden hier in der Lebenshilfe 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer. Diese Nummer hat ein Hörer gewählt, nämlich der Herr Günther aus Altensteig. Grüße Gott, Herr Günther.
Grüß Gott, guten Morgen. Ich habe jetzt lange Ihre Sendung angehört und bin sehr, sehr dankbar, Herr Holzei, dass Sie sich so öffnen konnten. Das ist also ein Wunder, das ist wichtig für jeden. Und Gott spricht zu jedem, sprich mit mir, wenn er psychische und menschliche Not hat, zu jedem Menschen. Und wir Menschen sollten die Stimme Gottes hören. Wichtig ist, dass wir in Jesus Christus diese Selbstannahme erlebt haben, wie Sie es immer wieder beschrieben haben, Herr Holzei. Das ist so wichtig. Und das Kreuz sagt, ich, Jesus Christus, habe für euch am Kreuz bezahlt. Und dadurch sind wir wieder wertvoll und können wieder aufatmen. Wir müssen uns nicht selber erlösen. Also wir müssen nicht selber stark sein, uns über Leistung definieren, sondern wir sind angenommen, wir sind wertvoll. Und das ist das Problem. Also ich kenne ganz viele Menschen, egal Manager oder wer auch immer sie sind. Und da ist auch viel, Jesus sagt da zum Beispiel in Bergpredigt, wenn du eine Frau ansiehst, ihrer zu begehren, hast du die Ehe schon gebrochen. Also unsere Gedanken, sie sind so, wir können unsere Gedanken nicht immer kontrollieren. Also wir sind ja böse von Jugend auf. Wenn wir aber von neuem geboren werden, wie Sie es sicher erlebt haben, Sie sind nicht nur katholisch, sondern Sie sind Kind Gottes. Und dadurch gehören wir zur weltweiten Kirche Jesu Christi. Also Jesus ist das Haupt. Wir sind in seine Glieder, also über die Denominationen hinweg gehören wir zu diesem Leib Jesu. Und in Jesus ist Gott selber Mensch geworden. Also Gott hing nicht am Kreuz, sondern sein Sohn ist für uns ans Kreuz gegangen.
Und das wollte Bruder Jan Hermanns, der Begründer der Emmaus-Bewegung, mit seinem Evangelium der Liebe, der ja auch als bei der Gründung von Radio Horeb schon in den ersten Jahren auch immer wieder Menschen zu Gast hatte, die Junkies waren, die vielleicht auch Mörder waren. Auch die hatte Bruder Jan Hermanns immer wieder schon auf Radio Horeb zu Wort kommen lassen, dass wir uns in ihnen auch wiederfinden und uns hinwenden.
Genau, die beiden Mörder hingen ja auch mit Jesus am Kreuz. Der eine hat aber nur Jesus gebeten, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der andere, der war zu stolz, der hat den Mund nicht aufbekommen. Und so sind wir immer getrennt oder gespalten als Menschen. Nehmen wir diese Barmherzigkeit, die Jesus uns vom Kreuz her sagt, an. Aber Jesus lebt ja. Nehmen wir sie an oder lehnen wir sie ab? Wollen wir uns selber erlösen oder erleben wir diese Barmherzigkeit? Und der Herr Holzei hat es wirklich wunderbar erlebt. Und ich muss aber trotzdem sagen, das, was er bei seinen Eltern nicht erlebt hat und diese vielen Verletzungen, die er hatte, das ist permanent praktisch die Ursache für all diese Nöte, die wir heute haben in der Erziehung, in all dem Morden und Totschlagen, wo einer auf den anderen losgeht. Das ist, weil Jesus sagt ja, ihr bekommt ein Selbstwertgefühl, eine Liebe, die übermittle ich euch durch eure Eltern schon.
Herr Günther, ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber wir sind schon so am Ende der Sendezeit.
Ja, ich danke Ihnen recht herzlich also für diese Sendung. Also wunderbar, ich hätte gerne die Adresse vom Herrn Holzei. Wo ist der denn?
Die bekommen Sie. Ich sage es für alle Zuhörer an, nämlich Herrn Holzei und auch alle Mitarbeiter des Vereins kann man einladen in die Gemeinde, dass sie über die Gefängnisarbeit sprechen. Es ist möglich, Kontakt aufzunehmen. Und in Kontakt kommen Sie wie immer über den Radio Horeb Hörerservice. Die Rufnummer finden Sie auf dem Programmfaltblatt, das Herr Holzer eben ja auch schon erwähnt hat. Ich hoffe, Sie haben es zur Hand, liebe Zuhörer, oder Sie wissen, wo Sie das herbekommen. Auf der letzten Seite, die Rufnummer vom Hörerservice ist dort zu finden. Das ist die 08328 9 21110. Auch zur heutigen Sendung finden Sie auf unserer Homepage horeb.org Informationen, die Kontaktadresse. Dazu gehen Sie in das Tagesprogramm und da vielen Programmpunkten finden Sie noch ein Informationsbutton, ein Informationsfeld, wo Sie Informationen zur jeweiligen Sendung finden. So auch zur heutigen Sendung in der Lebenshilfe Leben in Beziehung in der Rubrik Lebenslinien. Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Pedro Holzhey, auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Offenheit, für Ihr Vertrauen, das Sie mir und auch unseren Zuhörern damit geschenkt haben.
Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und bitte arbeiten Sie dran, Brücken zu bauen, Brücken ins Gefängnis und zurück in die Gesellschaft.
Und Brücken unterstützen Sie auch uns, Radio Horeb, denen es ein ganz großes Anliegen ist, diese Brücken nämlich zu bauen in die Herzen der Menschen, in das Herz weiterhin von Pedro, von Maria, wie sie alle heißen, die Menschen, die uns im Außen jetzt zuhören, die Menschen, wo wir im Herzen haben, sie müssen oder sollten auch, wie Herr Holzhey, die Stimme Gottes hören. Sie sollten und müssen Schritte des Angenommenseins gehen, der Selbstannahme. Unterstützen Sie gerne unsere Arbeit, dass Sie für uns beten, für Set Free Network, für die straffälligen Hilfe, für Radio Horeb, für jeden Einzelnen, wo Sie merken, der ist Arbeiter im Weinberg. Beten wir füreinander. Danke auch für Ihre Spende, denn wir sind rein spendenfinanziert hier bei Radio Horeb. Damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Zeitunabhängig sich die Sendung herunterladen, nehmen Sie unsere Mediathek-Angebot gerne in Anspruch. Es verabschiedet sich Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.